Der Novartis-Chef verdient nach einem Rekordergebnis 25 Millionen Franken und will gleichzeitig höhere Medikamentenpreise in der Schweiz. Ist das einfach internationale Realität oder unanständig? Der Außenminister Gassis trifft seinen russischen Amtskollegen Lavrov in Moskau. Eine Chance auf Frieden oder Selbstüberschätzung? Und dann diskutieren wir auch noch über Bargeldinitiativen. Das ist der Sonntag als Podcast. Schön, los ist zu. Meine Gäste sind heute die Fraktionschefin der Grünliberalen Corinna Gredig, Franziska Roth von der SP und Benjamin Gietzendaner von der SVP. Ich bin Oliver Steffen. Lust und Frust von der Woche. Ich bin froh, dass ich heute starten kann, weil ich könnte vermuten, dass es gewisse ähnliche Lust gibt, nämlich der Olympiasieger Franjo von Almen. Jetzt kann ich den Namen nicht einmal sagen, aber ich mag es dem Jungen mal so etwas vergönnen. Endlich gelingt mir mal die perfekte Fahrt und das noch am wichtigsten Rennen und endlich auch mal eine Olympiastrecke, die anspruchsvoll ist. Herzliche Gratulation an dieser Stelle. Und der Frust der Woche, das sind die Epstein-Files, die veröffentlicht worden sind. Und zwar, was sie zeigen. Ein Netzwerk von Superreichen und Mächtigen, die das Gefühl haben, für sie gelten andere Regeln und die sich von einem Sexualverbrecher um den Finger wickeln lassen haben, mindestens zum Teil sicher ganz bewusst aus Geltungs- oder Machtdrang. Corinna Gredig, Freude und Ärger bei dir diese Woche.
Ja, und du hast schon ein bisschen etwas vorweggenommen. Jetzt habe ich aber gedacht, gut, vielleicht switche ich noch. Unsere Frau Eishockey-Nazi hat ebenfalls eine gute Leistung gezeigt. Und am Dienstag gehe ich abends ein Spiel schauen gegen Finnland. Da freue ich mich total jetzt natürlich drauf, jetzt, wo sie eben so eine gute Leistung gezeigt haben, umso mehr Frust. Selbstverständlich auch die ganze Epstein-Files und wie man mit Frauen umgeht, wie die globale Macht mit vielen Frauen umgeht. Gegangen ist. Das ist unglaublich, um das zu sehen. Aber etwas anderes, was mir diese Woche ebenfalls gefrustet hat, ist die ganze Geschichte rund um den Grimsel-Tunnel. Ich bin ja Mitglied in der Finanzkommission. Wir haben im Moment das Entlastungspaket und suchen überall 100'000 da zusammen, 100'000 dort. Dort tun wir 1 Million streichen. Opferhilfegesetz, Kinderschutz ist irgendwie ist zur Diskussion. Und dann kommt so etwas, 800 Millionen für einen Tunnel, wo, wenn man schaut, das werden so wenige Leute überhaupt brauchen. Das ist einfach total unverhältnismäßig. Das hat mich wirklich geärgert.
Franziska Roth, Lust und Frust bei dir?
Also Lust war wirklich die ganze letzte Woche. Ich durfte bis so ein bisschen in den äusseren Kreis der Familie wunderbare Tage in der Aletscha Arena verbringen und Skifahren mit Cousin und Cousinen. Und das ist immer ein bisschen ein Highlight, auch wenn man politisch immer ganz anderer Meinung gewesen. Also es ist nicht einfach so, dass die ganze rote Sippe jetzt mit dem Namen ja. Alde auf der Aletscha Arena wäre. Das ist sehr schön und ein kleiner Freudentropfen. Ich freue mich morgen in die APK und hoffe, dass jetzt ein Pirmin gelingt, nach der langen Krankheit wieder zurückzukommen. Wir haben noch schnell gegessen am Esslental letzte Woche und freue mich eigentlich auch dort, dass das ist so ein bisschen etwas Schönes zu wissen. Der Ständerots Kollege ist wirklich auf gutem Weg und kommt ziemlich sicher morgen wieder an die Sitzungen. Frust ist noch etwas weiter als Epstein. Es ist einfach grundsätzlich das Damoklesschwert einfach über dieser Welt im Moment aufgrund von diesen Autokraten, aufgrund von diesen Macht- und machtsüchtigen Herrscher, die einfach Grenzen verschieben wollen, die Rechtsstaat infrage stellen, Rechtsstaat sogar mit Füßen treten. Das ist und bleibt auch einfach meine grosse Frust in der letzten Zeit, jetzt, wo noch so ein bisschen hier hängen wird. Und ich hoffe einfach, dass die Schweiz hier Lösungen dazu beitragen kann, dass der Frust ein bisschen weniger wird.
Dankeschön, Benjamin Gietzendaner. Freude und Ärger bei dir diese Woche.
Ja, die Lust hat mit dem zweiten Schönen zu tun. Es hat nicht nur die Olympiade, die momentan läuft, sondern auch die Fasnacht. Und heute am Nachmittag haben wir die Kostüme der Töchter fertig gemacht. Eine ist Pirat, eine ist ein Einhorn, die andere die ist die Prinzessin. Und dann haben wir noch ein Rössli. Und ich habe natürlich versucht, zu beeinflussen. Und ich denke, es hat irgendwo noch ein Eigenoss mit zumindest einem rechten Speer oder einem Hellebart haben. Aber das vielleicht gewinne ich dann 2028, wenn es dann darauf ankommt. Aber ich freue mich riesig auf die Tage und die Kostüme sind gut geworden.
Und du an der Nähmaschine, kann man das?
Nein, das kann ich nicht. Ja. Dann noch nicht. Wenn Bernina in der Schweiz bleibt, dann könnte es vielleicht. Ja, und der Frust, das ist mit den Gebirgskantonen. Wir haben eine Abstimmung gehabt, Eigenmietwert, wo klar das Volk gesagt hat, abschaffen. Und jetzt gehen sie nach Bern. Und wenn die Bern sagen, erst ab 2030, die Bevölkerung hat das anders wahrgenommen, hat anders abgestimmt. Und dann gilt es im Parlament, jetzt einen Pflock zu setzen und sagen, auf 1.1.28 soll der Eigenmietwert abgeschafft werden.
Danke vielmals. Wir sind beim ersten Thema. Er verdient pro Tag so viel wie ein durchschnittlicher Schweizer pro Jahr.
Fast 25 Millionen Franken. So viel hat der Novartis-Chef letztes Jahr verdient. Ein Grossteil von dem Lohn ist Bonus, der an Erfolg des Unternehmens gekoppelt ist. Novartis hat ein Rekordjahr mit über 17 Milliarden Dollar Gewinn hinter sich. Für den Basler Pharmakonzern ist der USA-Markt essentiell. Weil es so gefordert worden ist, hat sich Novartis mit der US-Regierung auf tiefere Medikamentenpreise in den USA geeinigt. Im Gegenzug sollen die Preise in Europa erhöht werden. Die grosszügige Entlöhnung des Novartis-CEO dürfte bei der politischen Diskussion rund um Medikamentenpreiserhöhungen auch ein Thema sein.
Corinna Gredig, wo bewegt sich der Novartis-Chef auf der Anständigkeitsskala von 1 bis 10? 10 sehr anständig, 1 total unanständig.
Absolut unanständig. Also gleichzeitig, oder? Also ich weiss auch nicht, hat dann nicht die Kommunikationsabteilung noch gesagt, ist oder interveniert und gesagt, es ist vielleicht jetzt nicht sehr gescheit, oder? Jetzt haben wir gerade die Medikamentenpreise, die wir erhöhen wollen. Wir haben gleichzeitig Krankenkassenprämien, die in der Schweiz die Sorge Nummer 1 sind. Und dann tut man wieder derart unanständig hohe Löhne auszahlen. Also, dass das nicht zusammenpasst, ich weiss also auch nicht. Da kann man nicht mehr helfen.
Gut, er sagt, das ist Mathematik. Das ist ein dickes Vertragswerk. Er liefert ein Milliardenergebnis, ein super Jahr. Und dann gibt es doch einfach einen grossen Bonus.
Wir müssen nicht darüber diskutieren, ist es anständig oder unanständig. Das müssen andere entscheiden. Das sind nämlich die Aktionäre, die wir auch dazugehören mit unseren PKs. Die müssen korrigieren. Aber es hat auch
Sie sollen eingreifen?
Ja, selbstverständlich. Sie sollen eingreifen und sagen, das geht nicht. Und sonst investieren wir nicht mehr. Ich finde das auch völlig überrissen. Aber die Sonnenseite muss man eben auch anschauen. Und das ist natürlich gerade Basel-Stadt oder die Eidgenossenschaft. Das sprudelt. Also, der hat ein Wahnsinnsergebnis hergebracht. Bei Roche und auch bei anderen Grosskonzernen. Und wir müssen schauen, dass wir das behalten können. Was mich aber brutal stört, das ist etwas Ähnliches. Das ist natürlich, da lässt man den Markt spielen, der jetzt auch sagen, ja, die Aktionäre müssen korrigieren. Aber auf der anderen Seite sagt man, die Medikamentenpreise, die sollen reguliert werden. Und da bin ich dagegen. Parallelimport tun, Regularien in der Schweiz. Und da gehen auch die Preise. Es kann nicht sein, dass die Schweiz mehr zahlt, als die Amerikaner weniger zahlen.
Wir kommen noch zu diesen Medikamentenpreisen. Aber ich will schon einmal bei diesem Lohn bleiben. Andere Pharmachefs von so Unternehmen, die verdienen auch so viel. Das sind halt globale Player. Das Problem ist einfach, die sind jetzt halt in der Schweiz. Da müssen wir uns doch einfach anpassen, wie es in der Welt läuft.
Nein, und all die anderen kommen auf einer Skala 1 bis 10 auf minus 11. Also, das ist nicht nur unanständig. Ich meine, wir haben es jetzt gerade auch vorher gehört, wir haben Menschen in diesem Land, die arbeiten 100% und können hier Krankenkassenprämien nicht zahlen. Miete steigt ins Unermessliche, wenn man krank ist. Je nachdem bekommt man nicht einmal das Medikament von den Konzernen, die hochentwickelt sind und die helfen würden, weil man sich das nicht leisten kann. Und dann verdient notabene ein Angestellter von der Novartis, er ist ein Angestellter, verdient in einem Monat 2 Millionen. Und andere müssen nachher wirklich deren Wert arbeiten. Das ist nicht nur unanständig, das ist sogar obszön. Und noch obszöner für mich ist nachher das Gejammer von der Pharma, die aber sagt, ja, wir müssen entsprechend, denn schlussendlich müssen wir das Geld haben, damit wir können weitere Medikamente entwickeln. Das stimmt gar nicht. Sie brauchen das für Marketingmarschen. Es ist unanständig. Und wenn die Aktionäre nicht korrigieren, dann muss es meines Erachtens der Staat hat eine Legitimation, das zu korrigieren. Weil Medikamentenpreise zahlen wir vorwiegend über Krankenkassen. Und dann muss man das deckeln.
Aber wäre es nicht an uns? Entschuldigung, da muss ich noch sagen, wäre es nicht an uns? Wir haben ja auch die Swisscom, wo wir Mehrheitsanteilseigner sind. Wir haben Taxpo, wo Kantone gehören. Dort ist 1,8 Millionen Salär. Das hat man ein bisschen abkorrigiert jetzt. Aber die verdienen auch alle weit über 1 Million. Und da macht die Politik gar nichts. Ich habe von dir noch gar keinen einzigen Vorstoss gesehen, dass du dort anfängst, wo wir Mehrheit haben, wo wir Aktien haben, wo wir etwas tun könnten.
Selbstverständlich hast du von linker Seite schon Vorstösse gesehen. Unter anderem hast du sogar mal einmal über 1 zu 12 abstimmen können, wo man sogar wollte. Und das habe ich dann sinnvoll gefunden.
Und wir haben mal über die Abzockerinitiative, erinnere ich mich, auch noch abgestimmt. Das hat ja nichts geändert. Genau. Also die Aktionäre sollen jetzt etwas machen. Das ist doch ein hehrer Wunsch. Da wird gar nichts passieren.
Eben, also es sind legale Löhne, das muss man sagen. Und wer das korrigieren soll, das ist natürlich am Schluss die Aktionärin, der Aktionär, der das kann korrigieren. Aber es ist einfach zeitgleich sagen, ihr in der Schweiz, ihr zahlt zu wenig für die Medikamente, was am Schluss dann wieder dazu führen würde, dass die Krankenkassenprämie noch mehr steigen. Das ist gut, einfach vermessen.
Spielt ja auch noch eine gewisse Donald Trump-Rolle, der mit der Pharma den Deal hat und sagt, Medikamente, Medikamente, die neuen, dürfen in den USA nicht teurer sein als in anderen Ländern. Darum sagen die Pharma-Chefs, ja, darum muss man in der Schweiz die Preise für neue Medikamente erhöhen.
Ja, eben, aber wenn man gleichzeitig, einfach nur mal am Schluss, ist ja in der Schweiz immer so, dass der oberste Chef, die oberste Chefin ist das Volk, wo am Schluss Ja oder Nein sagt zu etwas. Und man muss sich dann nicht verwundern, wenn man dermassen weg politisiert oder auch agiert vom Volk, dass am Schluss dann vielleicht eine Initiative kommt oder etwas Ähnliches, wo man dann dagegen steuert.
Aber Moment, jetzt sagst du, ja, da müssen wir dann bei der Pharma, muss man möglichst parallel importen. So. Aber die Realität ist, wir haben es gar nicht im Griff. Die Pharma kann entscheiden, welche Medikamente kommen in der Schweiz auf den Markt. In den USA machen sie fast die Hälfte vom Umsatz. Dann ist doch logisch, dass sie Donald Trump gefallen wollen und dass wir mehr werden zahlen. Da gibt es doch gar keinen Weg.
Ja, weil der Markt so verkrustet ist. Man muss einfach ehrlich sein, wenn bei uns der Beipackzettel nicht so und so dreisprachig oder sogar noch viersprachig geschrieben ist, dann kommt das Medikament nicht in die Schweiz ziehen. Und da müssen wir lockern. Das ist ein Markt, der funktioniert. Wir können parallel importieren aus Asien oder aus Deutschland. Das ist doch gleich. Wir müssen auch nicht Medikamentenpackung haben mit 37 Tabletten drin, wenn einer nur drei braucht. Da wird Geld verschwendet. Aber ich muss jetzt nochmal darauf zurückkommen. Wir tun jetzt einfach nur etwas anschauen. Wir können natürlich auch sagen, wir müssen abregulieren schlussendlich die Löhne, aber dann werden die Konzerne gehen. Und das wollen wir ja auch nicht. Es war der Ständerat, glaube sogar mit 44:0, der gesagt hat, wir müssen eine Pharma-Strategie haben in der Schweiz. Ihr könnt nicht auf der einen Seite sagen, Staat soll Geld sprechen und auf der anderen fängt ihr an, die Löhne runterzutun. Das ist nicht schön und das ist nicht anständig. Aber wir müssen auch ehrlich sein und sagen, danke vielmals, sind ihr in der Schweiz und zahlen hier Steuern. Nur so können wir eine teure Staat finanzieren.
Die Pharma-Branche gehört zu der Schweiz und ist sehr wichtige Branche, die uns auch hilft, jetzt gerade in diesen schwierigen Zeiten. Aber eben, ich sage einfach, es ist so taktisch so unklug, oder? Wenn man jetzt gerade gleichzeitig noch hört, was dafür ein Lohn jetzt gezahlt wurde, ist das gleichzeitig zahlt. Das verstehe ich einfach
nicht. Der Kniefall, den man gemacht hat mit dieser Swiss Group, mit den Milliardären quasi, wo noch mit dem Okay vom Bundesrat, wo sie quasi dealen. Und jetzt könnten sie kommen und sagen, jetzt müsste, also Donald Trump kommt und sagt, Medikamentenpreise müssen bei ihnen runter, bei uns rauf. Das ist eine Katastrophe und das ist Unterwerfung, um in eurer Sprache zu reden.
Und wir können anders machen.
Wir haben Alternativen. Es ist, wie gesagt, Medikamentenpreise in der Schweiz senken. Und das ist für mich das Zentrale, weil es geht um unsere Leute in unserem Land, die krank werden, auch, dass wir denen helfen können. Und man muss auch noch sagen, dass gerade die grossen Firmen, Novartis, Roche, die sind nicht mehr bei den Medikamenten, zum Beispiel sie sind ausgestiegen bei den Medikamenten, die wir brauchen, Antibiotika, Generika, weil sie nicht die Margen abwerfen. Also der Staat und insbesondere wir in der Politik, wir haben etwas in der Hand und wir müssen halt auch dort klare Kanten zeigen. Und dass es wichtig ist, das haben wir mit dieser Pharma-Strategie haben wir das bestätigt. Aber man muss sich immer fragen, zu welchem Preis. Und das ist, von mir aus gesehen, ist der Preis, so wie er jetzt soll, diktiert werden von Trump, zu hoch. Und das Preisschildchen noch obendran, die Geschenke, die sie machen, hoffe ich, werden von den Aktionären. Und sonst muss der Staat eingreifen, werden deckelt.
Aber ich sage noch einmal, ein grosser Teil des Umsatzes ist in den USA. Und dann schaut man doch, dass sie in den USA läuft. Und sie ist einem eigentlich gleich, wie der kleine Markt Schweiz funktioniert. Also, ihr könnt schon wünschen, dass die Pharmapreise senken. Aber in der Realität wird sie, die werden steigen. Vor allem für neue Therapien. Da werden wir doch nicht drum herum kommen.
Es ist so, dass der Medikament, also dass es ein spezieller Markt ist. Nicht so wie jeder andere. Sondern da hat es Preise, die abgemacht werden, auch wo der Bund ebenfalls eine Rolle spielt. Darum ist ja auch da die US-Regierung Teil davon. Und selbstverständlich ist es jetzt so, dass man da in die Verhandlung auch geht. Wir haben ein eine spezielle Funktion, weil eben wir noch Pharma-Standort sind in der Schweiz. Und das ist nicht eine einfache Geschichte, um das alles, die verschiedenen Interessen in Einklang zu bringen. Aber eben nur mal, dass man dann einfach in so einem Umfeld, wo es schwierig ist, wo wir die Situation haben, wo wir auch jetzt schon hohe Medikamentenpreise in der Schweiz haben, dann mehr wird verlangen, gehen sagen, ihr müsst alle mehr zahlen und selber verdient man 25 Millionen, das geht
einfach. Es sollte ja auch steuern, aber das zeigt ja auch, wie egal das die Schweiz ist.
Trump zum Beispiel, ja.
Dass der ja einfach, aber auch, dass aber der offenbar einfach, auch Novartis.
Nein, jetzt ja.
Offenbar auch Novartis.
Vorwerfen, dass er für seine Leute schaut, dass die haben doch jetzt immer zu viel zahlt. Da muss man jetzt auch ehrlich sein, als Amerikaner. Sie haben zu viel zahlt. Aber wir können ja vielleicht auch mal ein Bündnis machen. Sonst sind immer eher die, die sagen, Europa, Europa. Ja, dann muss man andere Länder, wo man Einkaufs macht, das muss nicht Europa sein. Es kann auch irgendwo Asien sein. Dann macht man eine Genossenschaft und kauft die Medikamente ein. Und dann hat man nachher eine Power. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem ist, es ist das Verkrusten in der Politik. Wenn Sie schauen, Gesundheitskommissionen bei uns, wo wer alles mitredet, dann kann man gar nichts mehr bewegen. Dort muss man mal, dort müssen wir aufräumen also, und bei uns gut, selber müssen wir aufräumen.
Ein Thema auf, wo man keine Zeit mehr. Wir haben noch zwei weitere Themen, und zwar komme ich zum nächsten Mal.
Kiew,
Kiew, Moskau, Ignacio Cassis, er will Frieden.
Über den Außenministerin Ignacio Cassis ist diese Woche fast jeden Tag berichtet worden. Am Montag reist er nach Kiew, um als Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE, mit dem ukrainischen Präsident Volodymyr Zelensky über Frieden zu reden. Am Dienstag zeigen ihn 25 Schweizer Anwältinnen und Anwälte beim Internationalen Strafgerichtshof an. Er habe israelische Kriegsverbrechen und Völkermord unterstützt und gefördert, schreibt die Vereinigung. Am Freitag reist Ignacio Cassis als einer der ersten westlichen Regierungsmitglieder seit Kriegsausbruch wieder nach Moskau. Dort hat er den russischen Außenminister Sergei Lavrov getroffen.
Franziska Roth, wir haben es gehört. Es sind bis jetzt wenige Regierungsmitglieder aus der westlichen Regierung auf Moskau gereist. Ignacio Cassis hat es jetzt gemacht. Ist das für dich ein gutes Signal?
Nein, das ist für mich nicht ein gutes Signal, auch wenn ich dazu stehe, dass Dialog wichtig ist, aber in dem Moment jetzt, wo gerade Russland die Zivilbevölkerung dermassen auch angreift, eine Brücke bauen zum völkerrechtswidrigen Aggressionskrieg, wo der Putin startet, das finde ich nicht ein gutes Zeichen. Und noch fataler finde ich, dass man ihn sogar einladet nach Lugano. Ich bin der Meinung, auch wenn
im Dezember, wo es ein OSZE-Ministertreffen gibt,
soll auch der Lavrov kommen. Ich finde das nicht ein gutes Zeichen. Ich finde das gefährlich in der jetzigen Zeit, was die Schweiz jetzt machen muss. Und auch der Präsident der OSZE, bin ich der Meinung, ist an der Seite der Ukraine, der Länder stehen, die unsere Werte mitverteidigen. Und ich habe das nicht ein gutes Zeichen gefunden. Aber, ein kleines Aber. Ich kann
ja, sag mal Aber.
Das Aber, es ist nicht nur das Bashing, das man auf den Gassis machen muss, sondern der Gesamtbundesrat macht außenpolitisch im Moment einfach keine gute Falle und denkt in Silos, ohne dass sie miteinander kommunizieren.
Ein Sololäufer?
Nicht einverstanden, nein. Die OSZE ist die Organisation, die könnte eine Rolle spielen. Und der Bundesrat Gassis hat das ganz klar in dieser Rolle gemacht. Er ist Präsident jetzt seit Kurzem. Die Schweiz hat diese Rollen auch bekommen. Also es sind auch andere Länder extra auf die Schweiz zugegangen und haben gesagt, könnt ihr da die Präsidentschaft übernehmen? Die Schweiz hat zugesagt. Das ist jetzt nun mal die Rolle, die man hat als Präsident der OSZE. Und ich habe mir auch nichts Grosses jetzt erhofft von diesem Treffen. Ist logisch, ist klar. Aber dass man als in dieser Funktion dort geht, ebenfalls zum Mitglied Russland, finde ich so in Ordnung. Und er ist ja zuerst ist er ja in die Ukraine, oder? Also da ein Zeichen, oder?
Ist zuerst in die Ukraine, nachher ist er auf Moskau. Aber der Versuch ist ja zum Scheitern verurteilt. Wirklich Macht hat die OSZE keine.
Nein, die OSZE die ist scheintot. Oder vielleicht, wie es der Macron gesagt hat, ist sie vielleicht sogar hirntot. Das darf man sagen. Wir müssen auch nicht erwarten, dass man jetzt in dieser Konstellation von Friedensgesprächen führen kann. Ich finde es gut, dass man es versucht. Also, wenn du sagst, wir dürfen ja nicht mit Moskau reden, dann musst du die Weltpolitik momentan anschauen. Wir versuchen, die Brücke zu schlagen, weil das die Leute leiden darunter. Aber mir tut der Herr Cassis leid, ganz ehrlich. Völlig die falsche Prioritätensetzung. Ihr müsst euch mal vorstellen, wo wir zum Trump müssen, eben, wo die Wirtschaft müssen gehen, nie war er. Wo es im Dezember darum ging, um Schweizer Bürger, wo die EU sanktioniert hat, beispielsweise Jacques Beau, gar nie war er, ist in die Winterferien gegangen. Und jetzt schauen Sie, jetzt geht er mit der OSZE, mit dem Flugzeug, fliegt er nach Russland, in die Ukraine, fliegt nach Genf. Der Ignacio Cassis tut mir leid. Er hat gar nie irgendwie den Fuss drin, er kann nichts mehr bewirken. Und es ist schon die Frage, da gebe ich dir recht, eigentlich müsste das Departement wahrscheinlich wechseln und schleunig schnell wechseln, weil wir müssen wieder vertreten werden, wir müssen gegen uns repräsentieren. Das ist nicht das Parlament. Heute fliegt ja von der SP die Außenpolitiker fliegen mehr und um die Welt um als das Ignazio Cassis ist. Nehmen wir wieder zurück und es braucht auch einen Wechsel.
Einspruch? Nein, der Bundesrat Cassis war der Einzige, der gesagt hat, dass das, was Trump geboten hat gegenüber der Schweiz, wo er auf Davos gekommen ist als WEF, der Einzige, der angestanden ist und sich getraut hat, zu sagen, dass das, wie die Schweiz und unsere Bundesrätin Karin Keller-Sutter behandelt wurde, ist total inakzeptabel ist. Der Einzige, der sich getraut hat.
Er macht auch im Bereich bei den bilateralen drei, das muss man ihm hoch anrechnen, zusammen mit dem Parmelin sogar und mit der Helene Budliger, die haben ein gutes Paket ausgehandelt. Da bin ich der Meinung, das ist alles in Ordnung. Das, da sieht man, da brennt sein Feuer. Und darum ist es Bashing auf einen Bundesrat, der der Außenminister ist, der meines Erachtens, gerade auch im Nahen Osten, grosse Fehler gemacht hat. Die Beziehungen zu den Menschenrechtsorganisationen sind zum Teil gekappt. UNRWA haben wir ein Problem gehabt. Bundesrat Cassis ist dort sicher mit in der Verantwortung, dass das eine grässliche Rolle ist, die die Schweiz dort eingenommen hat. Aber nochmal, es sind sieben, es ist ein Kollegialitätsprinzip und es wirkt so für mich als Politikerin und als Mitglied dieser Gesellschaft die Schweiz wirkt es so, dass die nicht zusammen in dieser starken Krisenzeit, die wir jetzt haben, also, zusammen...
Also, wenn ich etwas frage, wo war er in Italien? Er hat doch den italienischen Pass sogar noch. Ich glaube, er hat ihn noch nicht abgegeben. Wo ist er jetzt? Wo in Italien, wo zuvorderst muss sein, hat er den Botschafter vorgestellt. Es ist doch er in seiner Funktion, der muss vorgehen. Nein, jetzt ganz ehrlich, du kritisierst ihn auch und im Inneren weisst ganz genau, wenn die Rahmenverträge nicht wären, er müsste wahrscheinlich das Departement wechseln.
Meine Lieben, wenn ich euch zulasse, dann höre ich, dass der Außenminister ist eigentlich ein Job, den man gar nicht machen kann mit der Schweizer Perspektive, wenn man Schweizer Bundesrat ist. Das geht gar nicht. Alle reklamieren.
Ja, es ist, wir haben einfach viele Sachen nicht geklärt. Oder? Also, ja. Ich habe gelesen diese Woche, die Schweiz hat nicht Außenpolitik eigentlich. Und wenn so viele Sachen nicht geklärt sind, dann ist es einfach wahnsinnig schwierig. Wir haben die Fraktion SVP, die gar nichts will, die dogmatisch quasi zurück will, von Hellebarden etwas erzählt und gar nicht der Realität ins Auge schaut, dass wir seit langem ein Land sind, das mitten in Europa ist, das extrem vernetzt ist, das wirtschaftlich so fest zusammenarbeitet mit ganz verschiedenen, so fest wie wahrscheinlich kein anderes Land, das das einfach ausblendet, dass man müsste mehr mit anderen zusammenarbeiten. Wir haben aber auch auf der anderen Seite ungeklärte Themen sicherheitspolitisch, auch wenn wir jetzt schauen, Grüne, teilweise auch SP, die sagen, die da auch nicht der Realität ins Auge schauen, dass man müsste sicherheitspolitisch viel stärker zusammenarbeiten.
Also das heisst, man muss das alles klären? Oder heisst es,
man ist einfach sehr schwierig.
Man macht am besten gar nichts. Das ist ja die andere Variante.
Der Bundesrat agiert wie ein Parlament. Sie streiten in sich, also sie haben ihre Dossiers, sie hocken in ihrem Silo und schauen zu, wie der andere in seinem Silo quasi ein Fail oder ein Fehler nach dem anderen macht. Und ist ja auch froh, wenn man dann nicht über ihn
jetzt
oder über
sie redet. Aber was ist denn die Alternative? Ist die Alternative, dass man sich einfach zurückzieht, sagt, die neutrale Igelschweiz und als Außenminister schaut man einfach, dass es wirtschaftlich klappt, aber sich ja nie einziehen
muss? Also nicht die neutrale Igelschweiz. Die neutrale Schweiz, die wir gesehen haben, wo wir über 500 Jahre in keinen Krieg verwickelt wurde, ist nicht old-fashioned. Nein, das ist nicht old-fashioned. Wisst ihr, was es ist? Er hat jetzt ist er nach Russland gereist und hat dann noch gesagt, ja, also nicht im Namen von der Schweiz, vom Schweizer Bundesrat, sondern von der OSZE. Es ist vorbei. Früher hätten wir die alle an den Tisch gebracht und die Verhandlungen wären da gewesen. Wir konnten etwas bewirken. Natürlich würden die gerne nach Brüssel gehen und überall selber als Parlamentarierinnen und Parlamentarier und dort selber vorstellen werden. Aber es ist der Job des Bundesrats. Und wenn das Silo-Denken sprengen will, dann musst du in den Bundesrat gehen. Und vielleicht kommt die Chance. Ja. Und dann freue ich mich. Du bist sympathisch, ich gebe dir auch die Stimme noch offen, wenn weiterhin für die unseligen Bilateralen
ist. Ich bin ganz klar für die Bilateralen. Und was ich mache in der nächsten Zeit, was ich hoffe, ist, dass wir wirklich uns nicht aus der wunderbaren Ego-Schweiz im Meer von Gewalt, die ist, und Chaos, das ringsherum ist, dass wir allein etwas bewirken können. Wir müssen eine außenpolitische Strategie haben. dort dazugehört, welche Rolle haben wir sicherheitspolitisch in Europa, dort dazugehört, welche Rolle haben wir bei der internationalen Zusammenarbeit, streichen wir die Gelder weiter zusammen, jetzt wo USAID auch noch aus, also der Trump mit seinen Dings ausgestiegen ist, und welche Rolle nehmen wir grundsätzlich ein aus Schweiz, wo sehen wir uns mit, solidarisch oder nicht. Und die, wenn wir diese drei Fragen nicht zusammen können beantworten, in Ruhe, wirklich am Tisch, gemeinsam, und können Kompromisse finden, dann
ist... Und von der grossen Aussenpolitik gehen wir jetzt auf das, was jeder in seinem Portemonnaie hat. Gehören unsere Noten und Münzen aber auch in die Verfassung?
Am 8. März stimmt das Schweizer Stimmvolk über die Bargeldinitiativen ab. Die fordern, dass in die Verfassung geschrieben wird, dass der Bund immer genug Münzen und Banknoten auf Reserve hat. Auch der Franken als offizielle Schweizer Währung, die heute schon im Gesetz so festgehalten ist, soll neu in die Verfassung. Der Bundesrat hat das Anliegen mit einem Gegenvorschlag aufgenommen, weil er mit der Formulierung des Initiativtexts nicht einverstanden war. Weder die Annahme der Initiative noch des Gegenvorschlags haben praktische Auswirkungen.
Benjamin Gietzelaner, hilf mir, ich möchte es wirklich verstehen. Es ist alles geregelt. Die Nationalbank muss dafür sorgen, dass es genug Bargeld hat und dass die Schweiz auch eine eigene Währung hat, ist ebenfalls geregelt. Es braucht die Initiative gar nicht.
Ich bin mit beidem unglücklich und würde für beides ja stimmen. Und im Zweifelsfall, mittlerweile musste ich meine Meinung revidieren. Ich habe im Parlament dann auch gesagt, den Gegenentwurf. Mittlerweile wird die Initiative zustimmen. Aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dort steht relativ klar, Volk und Stände, wenn es mal eine Änderung gibt. Und vielleicht bin ich übersensibel, aber was das Parlament geboten hat oder wird bieten, voraussichtlich, mit eben diesen Rahmenverträgen, dann vertraue ich lieber der Verfassung, wenn es direkt drinnen steht. Sonst kommt das Bundesamt für Justiz und tut selber Interpretation geben und dann wird so entschieden. Das ist das eine. Und das andere muss ich einfach sagen, die Initiative darf noch etwas grösser sein. Ich bin auch einer, der viel mit Wein zahlt, viel mit Karten zahlt. Und gleichwohl ist Cash is King. Ich finde einfach, man muss zahlen können. Und wenn ich sehe, manchmal ist das Gewerbeverbandspräsident, wenn wir den kleinen Läden etwas sagen, wisst ihr, was das Problem ist? Das ist mit Wind und all den Abgabensystemen, was die geben müssen. Klar kostet ein paar Geld auch, es kostet den Staat. Okay. Aber ich bin darum dafür, dass die Initiative durchkommt.
Aber das mit dem hat die Initiative nichts zu tun, wie man in den Läden zahlen kann. Ist das nicht einfach ein bürokratischer Unsinn, etwas in die Verfassung geschrieben, was eigentlich schon gibt?
Doch, bürokratisch ist es so. Darum hat man auch gesagt, sie ist schwammig formuliert, hat einen Gegenvorschlag gemacht. Und auch der Gegenvorschlag eigentlich nimmt etwas auf, was schon ist. Die Schweiz hat Bargeld, das steht so, das ist drin. Und ich höre sehr viele Leute, ich hätte es nie gedacht, aber sehr viele Leute, die sagen, wir brauchen doch Bargeld, schau bitte, dass das bleibt. Und der Wunsch nach Bargeld ist gross. Ich kann den nachvollziehen. Und der Wunsch für Kinder, ich kann den wirklich nachvollziehen. Aber es braucht beides nicht, weil wir die Verpflichtung eigentlich schon haben, dass wir Bargeld haben. Aber was ich muss Benjamin uneingeschränkt recht geben, wenn wir zu viel mit Karten zahlen, und das ist vielleicht das, was die Leute auch beängstigt, oder auch gerade KMUs, ich meine, die leiden drunter, die zahlen nachher die Gebühren drauf. Migros zahlt, glaube ich, pro Jahr 100 Millionen Gebühren an Visa, Mastercard, Twint etc. Also das ist eine grosse... Aber das löst eben weder...
Gut.
Weder der Gegenvorschlag noch die Initiative
löst das. Ja gut, aber dann müssen wir darüber diskutieren. Ändert dann die Initiative oder der Gegenentwurf etwas?
Nein. Das Einzige, was es ändert, dass man nachher das Gefühl hat, man hat irgendetwas gemacht. Aber es ändert nichts in der Praxis.
Ist es nichts, vielleicht nicht. Doch etwas Symbolisches, wenn das angenommen wird. Und die Umfragen sehen ja so aus, dass sowohl die Initiative wie auch der Gegenentwurf durchkommt und dann die Stichfrage entscheidet. Muss man vielleicht nicht auch sagen, okay, das ist ein Signal von der Bevölkerung, wir wollen weiter überall bar können zahlen und das ist eine Verpflichtung.
Das haben wir einfach heute schon. Es ist das Gleiche, wo wir jetzt im Gesetz schon haben, wird einfach neu auf Verfassungsstufe gehoben. Und was der Benjamin Gietzer dann vorher gesagt hat, das ist einfach Kabis. Volk und Stände müssen immer Ja oder Nein sagen, wenn etwas in der Verfassung
Wo ist sie jetzt geregelt? Wo ist sie jetzt geregelt?
Immer.
Oh, im Gesetz. Ist sie jetzt im Gesetz? Du bist voll konstant. Wenn es Käppi ist, voll konstant. Nein, du bist falsch.
Wir können nachher zusammen die Verfassung
zusammenschlagen. Ja, aber jetzt ist es nicht so.
Genau, der Gegenvorschlag
hat es. Ist es für dich dann auch eine Verpflichtung? Es gibt jetzt verschiedene Kantone, die das anschauen, die sagen, okay, bei Restaurants zum Beispiel muss man immer mit Bargeld zahlen. Ist das eine Verpflichtung, zu sagen, das müssen wir jetzt eigentlich durchdrücken, obwohl nur noch irgendwie 20-30% Bar zahlen?
Der Verfassungsartikel wird das nicht. Das ist nicht Basis für das. Das muss man sagen. Und das ist vielleicht eben die Diskussion, die wir führen sollten. Eine andere Initiative, die eigentlich starten wollte. Aber ja, dort würde ich mitdiskutieren. Die Frage ist, was das kosten darf. Aber mich stört es, wenn ich im Coop nicht mehr Spar zahlen kann oder nur noch 3 Automaten. Mich stört es, wenn der Parkautomat, haben wir jetzt gerade diese Woche lesen, nicht mehr kannst mit Münzen füllen. Nein, das muss bleiben. Und die Diskussion, die wird kommen. Die wird politisch auch kommen. Vielleicht ist sie jetzt verfrüht. Und die Leute interpretieren das ein bisschen rein. Und gleich auch sage ich, darum bin ich für die Initiative. Es ist nicht viel schlechter oder wahrscheinlich ist sie ein bisschen besser als der Gegenentwurf.
Ich meine, Bargeld hat Vorteile. Bargeld hat Vorteile, dass auch Kinder können Material kaufen können. Dass auch Erwachsene, die kein Handy haben oder keine Karte haben, dass die konsumieren können. Und ich hoffe auch,
aber es wird ja nicht abgeschafft.
Ich hoffe also, ich auch, dass möglichst so viele Geschäfte nicht am Eingang haben. Hier kann man nur mit Karte bezahlen oder so. Ich hoffe wirklich, dass das in der Schweiz nicht der Eingang hat, weil sonst haben die Leute, die nicht eine Karte haben, können sonst nicht an dem konsumieren. Ja, aber das ist
die Freiheit von jedem Unternehmen, um das können selber zu entscheiden. In meinem Laden da wollte ich keine Kasse mehr haben, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen wollte ich das nicht mehr. Man kann doch nicht an einem Läden vorschreiben, dass man das jetzt noch eine Kasse haben muss, wenn die das nicht mehr wollen. Das ist etwas anderes, wenn es um eine staatliche Leistung geht. Einverstanden. Aber sonst muss doch das ein Unternehmen können, einen Gastrobetrieb oder so selber entscheiden. Aber das ändert, das ist eine Scheidebatte, die wir hier führen. Es ändert nichts, egal ob man ja oder nein stimmt. Das ändert gar nichts.
Aber ich nehme auch an, dass die Unternehmen oder die Hersteller wissen, dass die Kartenzahlung ihr Produkt verteuert, das nichts mit dem Produkt zu tun hat. Das gell, sie das müssen drauf zahlen, Gebühren.
Also, das ist auch teuer, um das zu
machen. Wir sind am Schluss. Danke vielmals, Corinna Gredig, Franziska Ropp, Benjamin Gietzenthal. Ganz eine schwierige Runde, um mit den Themen abschließen. Schön, dass ihr da gewesen. Ihnen die Heid danke ich fürs Zuschauen und wünsche ganz einen schönen Abend. Ade miteinander.